Ich sitze jetzt hier zusammen mit Professor Norbert Diekmann. Wie wirkt denn der Prozess bisher auf Sie?
Vielleicht soll ich mit einer Eingangsbemerkung starten. Also ich bin nicht Jurist, sondern Kaufmann. Und ich muss schon sagen, als Kaufmann, dass mich doch das Detailvorgehen des Gerichtes sehr überzeugt, alle Zusammenhänge sehr detailliert zu hinterfragen, aufzuarbeiten. Insgesamt bin ich überrascht doch über die Aussagen des Zeugen Schack, der die Credit Application in London geschrieben haben soll, in welchem Umfeld dieser Kreditantrag entstanden ist.
Was ist da für Sie überraschend?
Für mich ist überraschend eigentlich die Arbeitsteilung. Soll heißen, dass in einem Kreditantrag Kosten- und Nutzenschätzungen offensichtlich von anderen Abteilungen gekommen sind. Überraschend für mich auch, dass offensichtlich der Ersteller der Kreditvorlage in die Verhandlungen mit der Bank BNP unwesentlich beteiligt war.
Was ist denn das Besondere an dem Zeugen Mark Schack, der als erster Zeuge aussagt? Wie wirkt er auf Sie und wie ordnen Sie das ein, was er sagt?
Also für mich macht Herr Schack einen sehr kompetenten Eindruck. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, wie souverän er die Fragen beantwortet, auch wie souverän er die Fragen der Staatsanwaltschaft beantwortet. Und für, ich denke, Beobachter, die die RWA-Entlastungstransaktion seit längerer Zeit verfolgen, kommen durchaus doch interessante neue Aspekte dazu. Für mich ist eigentlich das Besondere, dass offensichtlich das vom Vorstand, von den Eigentümern vorgegeben worden ist, bestimmte Entlastungstransaktionen durchzuführen. Und Herr Schack bringt eben jetzt diese genauen Aspekte, wie das auf der Arbeitsebene dann weiterverfolgt worden ist, nicht einfach nur Kauf eines CDOs, sondern wie das dann auch mit den ganzen Liquiditätsfazilitäten gelaufen ist. Er weiß auch sehr genau zu beschreiben, wie, ich sag einfach mal, Zweckgesellschaften, Special Purpose Vehicles in Offshore-Steuerplätzen eingebunden worden sind. Das ist für mich auch ein ganz interessanter Aspekt nochmal, den man vielleicht auch nochmal wesentlich verdeutlichen muss, wieso dort eine Steueroase gewählt wurde, um eine RWA-Entlastungstransaktion auf den Weg zu bringen, die nach deutschem Recht zulässig ist.
Was ist denn das Neue, was Sie bisher erfahren haben?
Also das Neue, das sehr, sehr Spannende für mich ist eben, dass ich gehört habe, dass Omega 55 im Sommer von BNP Paribas vorgestellt worden ist und dass dann überraschenderweise dieses Geschäft nicht weiterverfolgt wurde, sondern man ein Geschäft namens Ruby mit Lehman Brothers weiterverfolgt hat und das offensichtlich über einen längeren Zeitraum. Und wie der Zeuge Schack gesagt hat, dass dieses Geschäft dann Ende November geplatzt ist und man dann, ich hätte bald gesagt, vorsichtig formuliert, als Verlegenheitslösung wieder auf Omega 55 zurückgegriffen hat und dann, ich glaube, so hat der Zeuge Schack das gesagt, wirklich sich doch einem größeren Zeitdruck ausgesetzt sah. Das ist für mich wirklich eine spannende Information, die ich so noch nicht gehört habe. Man muss sich wirklich mal vor Augen führen, dass wir hier über eine Transaktion mit einem Riesenvolumen von 2,4 Milliarden reden. Also 2,4 Milliarden quasi auf der technischen und auf der Kompetenzebene in einem Monat abzuarbeiten, das finde ich schon doch mehr als bemerkenswert und ich würde es mal vorsichtig formulieren, ein bisschen grenzwertig.
Herr Diekmann, der Prozess strotzt vor Fachworten, vor kompliziert gestellten Fragen, vor Zusammenhängen, die nicht ganz klar sind, auch nicht klar gemacht werden. Verstehen Sie alles, was da gesagt wird?
Ehrlich gesagt, nein. Es ist deshalb auch ein bisschen schwierig, weil teilweise Unterlagen verlesen werden in deutscher, in englischer Sprache, die man als Zuhörer vorher so noch nie gesehen hat. Und dann relativ zügig auf einen Absatz bezogen eine Frage gestellt wird. Ich würde mir eigentlich wünschen, da dieser Prozess ja bewusst die Öffentlichkeit zulässt, würde ich mir eigentlich wünschen, dass auf so einem Whiteboard mal die Struktur eines Geschäftes abgebildet wird, dass man mal ein bisschen besser die Verbindungen erkennen kann. Ich denke, das wäre für das Verständnis der Öffentlichkeit notwendig. Für den Prozess als Ganzes könnte ich mir vorstellen, der Mensch denkt ja auch ein bisschen visuell, dass das auch den ganzen, die Qualität, Prozessqualität, vorsichtig formuliert, noch ein bisschen verbessern könnte.
Sie hatten dem Abendblatt gesagt, dass dieser Prozess Geschichte schreiben wird, Bankgeschichte. Können Sie noch mal erklären, warum genau und worin das geschichtsträchtige Moment liegt?
Also ich denke, das geschichtsträchtige Moment liegt darin, dass einerseits in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, so noch nie passiert, ein gesamter Bankvorstand angeklagt worden ist und sich wegen Untreue verantworten muss. Aber ich denke und ich glaube auch deshalb beobachtet die Branche das so sorgfältig, die Art und Weise, wo sind jetzt eigentlich die Grenzen? Welche Risiken darf ein Vorstand einer Bank billigend in Kauf nehmen und wo ist da die Grenze? Ich denke schon, dass gerade bei diesen ganzen komplexen Strukturen auf den internationalen Finanzmärkten dieser Prozess hier vielleicht bestimmte Rahmenbedingungen auch vorgeben könnte, was so im Rahmen, wie soll ich sagen, einer normalen Geschäftstätigkeit einer Landesbank zulässig ist, was nicht. Insbesondere erhoffe ich mir, was aber bisher noch überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, wie war eigentlich die Rolle der Bankenaufsicht 2007? Das ist meines Wissens bisher noch nicht abschließend geklärt, welche Meldungen an die BaFin abgegeben wurden. Ist man da zu langsam vorangegangen? Hat man zu wenig Informationen weitergeleitet? Wie hat dann die BaFin reagiert? Also ich hoffe mir da nochmal wieder ganz spannende Erkenntnisse.